Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte. Heute nicht mit Matthias Mockler, sondern mit Jotam Bucker. Matthias ist im Urlaub, ich springe ein und neben mir sitzt mein Freund und Bruder und Chef, Matthias Lohmann. Herzlich willkommen.
Danke, Jotam.
Ich habe einen steifen Nacken, weil ich mich verlegt habe heute Nacht, aber mein Herz ist warm, dass du da bist, Matthias.
Schön, das freut mich.
Ja, mich auch. Wenn ich das richtig einschätze, dann ist es hier eine Gemeinde, eine große Gemeinde mit viel Durchlauf, wo viele Leute kommen und gehen immer wieder. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob alle dich so wirklich kennen, zumindest deine Person und deinen Hintergrund. Und da dachte ich mir, vielleicht stelle ich dir einfach mal ein paar persönliche Fragen und mache ein persönliches Interview mit dir, damit die Leute dich auch ein bisschen besser kennenlernen können. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen, wo du herkommst, wo du geboren bist, wie du aufgewachsen bist und über deine Familie und so weiter?
Ja, ich bin geboren in Braunschweig in Niedersachsen und da auch aufgewachsen. Ich bin der zweite Sohn meiner Eltern. Ich bin in einem relativ stabilen Elternhaus aufgewachsen, was allerdings auch durch Krankheiten von meiner Mutter sehr geprägt war. Mein Bruder ist 1 Jahr und 13 Tage älter. Wir sind aber so verschieden, dass wir immer relativ wenig miteinander zu tun hatten. So bin ich aufgewachsen, aber mit einem ja, sehr herzlichen Verhältnis zu meinen Eltern und einem sehr stabilen, gutbürgerlichen Elternhaus und quasi eine ganz normale Schullaufbahn gemacht bis zum Abitur. Und ja, aufgewachsen im kirchlichen Hintergrund, war evangelisch-landeskirchlich, spielte keine ganz große Rolle. Wir haben abends schon häufiger vorm Schlafengehen gebetet. Tischgebet gab es aber eher nicht. Und ja, Kirchgang war eigentlich auch primär Weihnachten, sonst eher ganz selten.
Wie kam es dann, dass du eines Tages zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen bist, wenn das in der Familie jetzt nicht so verankert war?
Ja, wobei ich da gar nichts über meine Eltern sagen will, wo sie geistlich genau stehen oder gestanden haben. Meine Mutter lebt leider nicht mehr. Ich kann nur sagen, für mich spielte, glaube ich, keine wirklich große Rolle. Ich habe immer irgendwie gedacht, ich bin Christ. Aber das war dann eher so Teil quasi der typischen Identität. Man geht halt zum evangelischen Religionsunterricht, da muss man ja irgendwie Christ sein. Aber es war dann tatsächlich so, dass ich erst als Erwachsener mit Anfang, Mitte 20 in Kontakt kam mit einer lebendigen Christin, einer jungen Frau, die ich während meines Studentenjobs kennengelernt habe. Ich habe im Sportgeschäft gejobbt und Sportschuhe, Laufschuhe verkauft. Und sie fing da eines Tages auch als Verkäuferin Aushilfe an, war auch selber noch in der Ausbildung, also auch als Nebenjob. Und ja, kam mit ihr ins Gespräch, fand sie sehr interessant, sehr attraktiv und wir kamen über Glaubensfragen ins Gespräch. Und sie hat mich herausgefordert und mir eigentlich deutlich gemacht, sie glaubt nicht, dass ich Christ bin. Das hat mich sehr herausgefordert und letztendlich aber auch mich dahin gebracht, dass ich das für mich klären wollte. Vor allem, nachdem ich sie dann überredet hatte, sich doch mal mit mir zu treffen. Das wollte sie erst gar nicht, weil sie meinte, nö, also ich halte gar nichts von Dating und wenn sowieso nur mit dem Christen und so und du hast sowieso andere Vorstellungen von Beziehung, aus uns kann nichts werden, also lassen wir lieber gleich bleiben. Aber dann war sie bereit, sich einmal mit mir zu treffen in ihrem Elternhaus, um mir zu erklären, was es mit dem christlichen Glauben auf sich hat. Und ich war damals, und das sagt auch ein bisschen was darüber, was ich überhaupt bis dahin gehört und verstanden hatte, ich war davon überzeugt, man kann gar nicht mehr Christ sein als ich, dass sie da so Vorstellungen hat, dass also Christen nochmal irgendwie ganz anders wären. Das läge wahrscheinlich daran, dass ihre Eltern ihr einfach keinen Spaß gönnen und ihr Dinge eingeredet haben. Also ich bin sehr selbstsicher dahin gefahren und habe gedacht, ich werde sie da überzeugen und dann werden wir einen schönen Abend haben und dann gucken wir mal, was draus wird. Aber als sie dann angefangen hat, von ihrem Glauben zu reden, da wurde mir klar, nein, sie weiß ganz genau, wovon sie redet. Und ich habe keine Ahnung, wovon sie redet. Und das hat mich intellektuell sehr herausgefordert. So dass ich dann tatsächlich nach Hause gefahren bin, meine Bibel, die ich noch aus dem Konfirmationsunterricht hatte, die inzwischen viel Staub gesammelt hatte, habe ich auch im Konfirmationsunterricht fast nie drin gelesen, die habe ich dann rausgeholt und angefangen zu lesen. Aber wieder gut preußisch, natürlich auf Seite 1, bin da nicht so sehr weit gekommen. Aber es war so ein erstes Interesse da. Bin dann mal in den Glaubensgrundkurs eingeladen worden, war ein Alpha-Kurs in der Gemeinde, zu der sie ging, war eine Pfingstgemeinde. Das war keine besonders positive Erfahrung, aber es hat bei mir doch, ich bin da auch nur einmal hingegangen, dann nie wieder, aber es hat trotzdem was bei mir ausgelöst, so ein Grundinteresse, Und ich hatte im Studium zu der Zeit mit Religionssoziologie zu tun im Hinblick auf Entwicklungspolitik. Also ich habe Politikwissenschaften und VWL studiert und da ging es um entwicklungspolitische Konzepte und eins davon ging zurück auf Religionssoziologie von Max Weber. Und in dem Rahmen habe ich mich also mit Weltreligion beschäftigt und da wurde mir klar, der christliche Glaube ist anders, weil es der einzige Glaube ist, bei dem Menschen nicht meinen, sich den Weg zu Gott hin erarbeiten zu müssen, sondern darauf vertrauen, dass Gott zu uns Menschen gekommen ist und unsere guten Werke letztendlich nur der Weg sind, zu erkennen, dass wir jetzt mit Gott leben oder auch die Reaktion auf Gottes Güte ist. Max Weber hat da manches nicht richtig verstanden gehabt, meines Erachtens. Aber es war so ein erster Punkt, wo ich angefangen habe, Dinge zu verstehen. Habe dann Jugendbücher gelesen von Joe Steingarder, die mich auch tatsächlich so ein bisschen weitergebracht haben, einfach über diese Dinge mehr nachzudenken. Und bin dann letztendlich wirklich mehr zu wirklich christlicher Literatur gekommen und war dann irgendwann intellektuell überzeugt, der christliche Glaube ist anders als die Weltreligion. Das habe ich vorher anders gesehen. Ich habe gedacht, das ist nur eine Spielart und letztendlich ist es alles das Gleiche. Und zu einer wirklichen Bekehrung meines Lebens brauchte es dann aber doch noch ein bisschen mehr. Also ich habe eigentlich weiter in der Sünde gelebt wie zuvor. Nur, dass ich dachte, der christliche Glaube hat wahrscheinlich recht. Und das war aber nicht existenziell. Und das wurde es tatsächlich erst durch göttliches Eingreifen, durch eine ja, sehr seltsame für mich Erfahrung des Nachts, sehr furchterregend, wo ich auf einmal die Heiligkeit Gottes verstand und wirklich dachte, ich würde sterben. Kann ich gar nicht gut vermitteln. Glaube auch nicht, dass man das so erlebt haben muss. Es war einfach der Weg, den Gott in meinem Leben gewählt hat. Und so wusste ich, dass Gottes Furcht mehr ist als nur eine Achtung vor Gott, sondern ich hatte wirklich Angst. Und gleichzeitig aber auch die Überzeugung, Gott hat mich ja in eine Weichenstellung geführt und ich wusste, ich kann jetzt rechts oder links gehen, aber ich wusste auch, links ist keine Option mehr, weil da das Gericht Gottes ist, der Zorn Gottes ist und rechts ist die Güte und die Liebe Gottes. Und von daher bin ich den Weg dann gegangen in einer Bekehrung, die wirklich Gott in mir gewirkt hat. Und das war im Januar 1998. Da war ich schon 26 Jahre alt.
Da warst du 26. Und das war gegen Ende deines Studiums? Oder?
Ich hatte das Studium schon abgeschlossen zu dem Zeitpunkt. Hatte also Politikwissenschaften und VWL und Neue Geschichte studiert und hatte meinen ersten Job schon angenommen in München bei Siemens. In der Zentralstelle Wirtschaftspolitik und Außenbeziehungen. Heute ist das der Chefökonom dieser Bereich. Und es war quasi an dem Tag, als ich von Braunschweig nach München gefahren bin, Anfang Januar, vollgepackt das Auto, bin ich nochmal zu dem Vater dieses Mädels gefahren und habe gesagt, ich muss mich jetzt bekehren. Ein paar Tage vorher hatte ich diese Erfahrung, mit der ich gerungen habe für ein paar Tage und dann war für mich klar, ich muss das irgendwie noch festmachen, muss mit irgendwem drüber reden und dann habe ich mit diesem Vater Burkhard ein Gespräch geführt und mit ihm gebetet und bin dann mit einer Vignette-Kassette ausgestattet im Auto nach München gefahren und habe 5 Stunden lang oder 6 Stunden lang nonstop diese Kassette mit Vignette-Lobpreisliedern gehört. Das war der Start meines christlichen Lebens.
Wow. Seitdem ist einiges passiert. Auch theologisch hast du dich auch weiterentwickelt, sage ich mal. Ich nehme an, du hast Gemeindeanschluss gefunden. Du hast dich einer Gemeinde angeschlossen und bist mit Christen unterwegs gewesen. Dann warst du aber auch eine ganze Zeit lang in den Staaten. Wie hat sich das ereignet?
Ja, ich bin von Siemens über Siemens noch am Ende 98, also ja, nur ein Dreivierteljahr, nachdem ich zum Glauben gekommen war und bei Siemens angefangen hatte, hatte ich die Möglichkeit dann eben in das Lobbyingbüro oder Liaison Office in Washington D.C. zu wechseln. Bis dahin hatte ich mich keiner Gemeinde angeschlossen. Ich hatte mich taufen lassen in der Pfingstgemeinde. Mir war klar geworden, dass die Taufe etwas anderes ist als die Kindertaufe, die ich als Baby empfangen hatte. Das war gut gemeint, aber nach meinem biblischen Verständnis schon als junger Christ dann relativ eindeutig nicht das, was Gott eigentlich will. Und deswegen habe ich mich dann taufen lassen, aber die haben damals die Taufe unabhängig von Gemeindemitgliedschaft gemacht. Ich habe mich in der Gemeinde von Anfang an nicht so ganz wohl gefühlt, weil ich wenig Fragen stellen durfte. Es war sehr stark, du musst Gott erfahren, das war sehr emotions-, gefühlsbasiert und das war gut, aber zu wenig. So, und Da bin ich nach Washington gekommen und da bin ich tatsächlich zum ersten Mal überhaupt Mitglied einer Gemeinde geworden in der Capitol Hill Baptist Church. Pastor Mark Dever war damals noch gar nicht so lange da. Die Gemeinde war im Umbruch, war damals noch eine relativ kleine und im Durchschnittsalter noch relativ alte Gemeinde. Und ich bin, ja, also menschlich gesprochen durch Zufall da gelandet und kann im Rückblick sagen, das war eins der größten Geschenke, das Gott mir gemacht hat, dass ich dort sein durfte, im Glauben wachsen durfte, sicherlich theologisch geprägt und geschult wurde.
Und du bist später auch ein bisschen unter die Fittiche von Mark Dever gekommen. Du hast von ihm gelernt, warst in einer Art Mentoring-Beziehung mit ihm. Wie entscheidend war das für dich und wie hat das dich beeinflusst?
Ja, es hat mich sehr beeinflusst. Wobei ich sagen würde, Mark ist Mentor zu vielen. Der Mann hat eine enorme Kapazität und er lebt ein sehr transparentes Leben. Das heißt, es gab andere, die waren viel näher an ihm dran als ich jetzt. Aber einfach ihn zu erleben, immer wieder im Gespräch mit ihm zu sein, auch Dinge im Hintergrund mal mitzubekommen, das war sehr hilfreich. Ich habe dann nach vielen Jahren in der Gemeinde, wie gesagt, ich bin Ende 98 in die Gemeinde gekommen, ich habe dann im Jahr 2007 in der Gemeinde noch ein Gemeindepraktikum gemacht. Da hatte ich dann schon angefangen, Theologie zu studieren und für mich war schon klar, es geht wohl Richtung Pastorendienst irgendwann und dann habe ich nochmal bewusst diese Zeit genommen. Da war ich dann natürlich sehr, sehr nah an ihm dran. Ja, aber ich habe über die Jahre immer eine sehr herzliche, freundschaftliche Beziehung mit ihm gehabt. Immer mal wieder mich auch persönlich mit ihm getroffen, eigentlich schon von Anfang an.
Jetzt warst du in den Staaten, du hattest einen guten Job, du hattest mittlerweile auch Sarah kennengelernt. Was hat dich bewegt, dann auf einmal einen anderen Weg einzuschlagen und Theologie zu studieren und dann vielleicht auch den pastoralen Dienst anzustreben?
Das waren mehrere Dinge, die so im Laufe von mehreren Jahren geschehen sind. Das erste war tatsächlich schon sehr früh, noch bevor ich Sarah kennengelernt habe, kurz nach meiner Bekehrung. Ich war für 9 Monate in den USA gewesen, wie gesagt, Herbst 98 rüber. Im Sommer 99 war ich für eine gewisse Zeit zurück. Und in der Phase, ich mache die Geschichte kurz, bin ich eingeladen worden über eine längere Vorgeschichte in der evangelischen Kirche zu predigen und habe als ganz junger Christ dort dann predigen dürfen. Das war dann im Jahr 2000, hat die Predigt dann stattgefunden. Und nach der Predigt kam ein Mann, der in der letzten Kirchenreise aus, ein älterer Herr, auf mich zu und sagt, seit 20 Jahren ist in diesen Mauern nicht mehr das Evangelium gepredigt worden. Der hat ihnen einen Schatz gegeben, machen Sie was damit. Und da lief es mir kalt den Rücken runter. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, boah, okay, das war fast so ein bisschen prophetisches Wort für mich. Das war noch weit weg, aber der Gedanke, irgendwie vielleicht doch längerfristig was für Gott machen zu wollen, das war dann so irgendwie da. Ich bin dann im Jahr da drauf oder einige Zeit später hatte ich Siemens intern ein Bewerbungsgespräch für eine, sagen wir mal, veränderte neue Stelle. Und da hat mich der Chef gefragt, was ich denn in 10 Jahren machen will. Da habe ich dann wahrheitsgemäß gesagt, ich will noch 10 Jahre in der Wirtschaft so weit kommen wie möglich und dann gehe ich in die Politik. Das war damals mein Plan. Und das fand er so spannend. Da hat er gesagt, was machst du dann in 20 Jahren? Und da habe ich gesagt, dann höre ich in der Politik auf und werde Pastor. Und habe mich selber erschrocken über das, was ich da gesagt habe. Das passiert mir manchmal, aber habe in dem Moment gedacht, boah, da ist was in meinem Herzen. So, und dann haben Sarah und ich geheiratet, sind im Jahr 2002 für eine Zeit nach Berlin gegangen, waren dort sehr involviert in der Gemeinde und da kam immer wieder die Rückmeldung, wenn ich dann da gepredigt habe. Ich habe da häufiger gepredigt, Mensch, ist das nicht was du vollzeitlich machen solltest? Solltest du nicht vielleicht Theologie noch studieren und Pastor werden? Und das wuchs in meinem Herzen. Und irgendwann hat Sarah das auch von sich aus mal so gesagt, dass ob das nicht vielleicht etwas ist, was eine Berufung sein könnte. Und dann haben wir eigentlich entschieden, wir gehen nach Washington zurück, sehr bewusst, in das Umfeld, wo Mark Dever ist, wo ich lernen kann, wo ich auch Theologie studieren kann, an einer sehr bibeltreuen Ausbildungsstätte. Und so ging der Weg weiter. Und dann kam 2006 eine Pastorenkonferenz Together for the Gospel. Da hat John Piper über die Freude gepredigt, das Evangelium predigen zu dürfen. Also es war eine Predigt übers Predigen an Prediger. Und das hat mich so angesprochen, dass ich in dem Moment gedacht habe, ich möchte mit meinem Leben nichts anderes mehr tun als das. Und ich würde mal sagen, das war so ein weiterer kleiner Punkt, wo sich Dinge für mich geklärt haben. Dann kam dieses Gemeindepraktikum oder diese Trainee-Zeit bei Mark Dever, wo auch er und auch sein Zweitpastor Michael Lawrence mich sehr ermutigt haben, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Und dann war es einfach eine Frage danach, ob es irgendwann eben auch eine wirkliche Berufung gibt, im Sinne, dass mich eine Gemeinde beruft. Das Verlangen war da, die Bestätigung durch andere war da und dann kam die Berufung hier aus München. im Sommer 2008 und dann sind wir zum 1.10.2010 2008 dann hier nach München gekommen.
Wo du dir auch mit Berlin geliebäugelt hast damals und auch dort in Gesprächen warst mit Leuten, das hat sich dann aber quasi in letzter Sekunde zerschlagen.
Genau, wir dachten, wir gehen nach Berlin. Da hatten Sarah und ich schon gelebt. Das wäre für uns in gewisser Weise viel naheliegender gewesen. Aber es war tatsächlich so, dass eigentlich innerhalb von einer Stunde ich zwei Gespräche hatte, wo die scheinbar geschlossene Tür in München auf einmal aufging und die Gemeinde oder die Ältesten sagten, wir würden dich gerne der Gemeinde vorschlagen als Pastor. Und die Option in Berlin, die eigentlich sicher schien, plötzlich aus unerfindlichen Gründen nichts mehr wurde und die Gemeinde wollte keinen Pastor mehr, wollte ohne Pastor weitermachen. Die Gemeinde gibt es auch längst nicht mehr, war keine gute Entscheidung leider für die Gemeinde damals. Aber so ging eine Tür zu, eine auf. Das war schon ja überraschend für mich weniger als für meine Frau, die ich da sicherlich auch nicht richtig mitgenommen habe und erstmal überfordert habe, denn gedanklich waren wir eigentlich in Berlin, das muss man schon sagen.
Ja, ja. Jetzt bist du schon 13 Jahre hier. Was würdest du sagen, was ist deine größte Freude an diesem Beruf oder dieser Berufung? Was macht dir besonders viel Spaß und was findest du eher schwierig und was entmutigt dich vielleicht auch manchmal?
Also am meisten Spaß macht es mir zu sehen, wie Gott Menschen verändert. Es ist einfach wunderbar zu sehen, wo Gott am Werk ist. Und ich darf oft das aus nächster Nähe sehen. Das ist ja das Privileg des Pastorenberufs, dass man dabei sein darf, wenn Leute wirklich zum Glauben kommen, wenn sie im Glauben wachsen, wenn sie an wirklich entscheidenden Punkten die richtigen Entscheidungen treffen, weil Gottes Geist in ihnen wirkt. Das begeistert mich. Deswegen liebe ich auch den Christa-Entdecken-Kurs. Das ist für mich immer ein Highlight. Aber ich liebe es auch zu predigen und zu sehen, wie Leute das Wort aufnehmen. Ich liebe Seelsorgegespräche, wo Menschen wirklich begierig sind, sich zu verändern. Das macht mir richtig Spaß. Was ich schwierig finde ich oft, das Erarbeiten von Predigten. Da gibt es Tage, wo ich echt denke, boah, ich kapiere gar nichts. Hilfe, Hilfe. Irgendwann kommt dann die große Freude, wenn ich es dann doch kapiere. Aber das ist oft auch ein Kampf. Ja, und natürlich ist es traurig. Man muss ja auch anerkennen, als Pastor, du hast ja nichts im Griff. Das heißt, Leute treffen schlimme Entscheidungen, gehen falsche Wege und du siehst das und du redest mit ihnen und sie wollen sich nicht helfen lassen und sie laufen wirklich in die falsche Richtung. Das macht mein Herz schwer. Genau, also von daher sind es eigentlich die Menschen, mit denen ich zu tun habe, die mir die größte Freude und das größte Leid machen. Andere Dinge, Administratives, was für manche Pastoren graus ist. Zum einen haben wir hier super Unterstützung. Also unser Sekretariat mit der Doro, aber auch die Bettina sind einfach fantastisch. Eine Riesenunterstützung. Aber mir geht es auch selbst eigentlich ganz gut von der Hand, sodass das jetzt für mich nicht die großen Leiterfahrungen sind.
Das ist gut. Jetzt könnte man natürlich annehmen, du bist Pastor, du liest jeden Tag die Bibel, du studierst jeden Tag die Bibel, du schreibst ständig Predigten oder Vorträge. Du musst ja erfüllt sein mit dem Heiligen Geist immerzu. Und es gibt nie Dürrezeiten oder schwierige Zeiten in deinem Glauben. Was würdest du dazu sagen? Und wie würdest du sagen, schaffst du es geistlich auch am Ball zu bleiben? Oder was für Maßnahmen ergreifst du? Was für Mechanismen hast du, um da wirklich auch dran zu bleiben und das nicht einfach nur wie einen Job wie jeden anderen zu tun?
Also erst einmal ist es tatsächlich so, das will ich offen sagen, dass der Pastorendienst einen ein bisschen zwingt, geistliche Disziplin zu leben. Und ich habe schon manchmal gedacht, es hat geistliche Phasen auch in den letzten 13 Jahren gegeben, wo ich, wenn ich nicht Pastor gewesen wäre, wahrscheinlich weniger gebetet und weniger in der Bibel gelesen hätte. Ich glaube, wir kennen das alle, so Phasen, wo einfach mal geistlich weniger los ist. Und als Pastor musst du dranbleiben. Von daher ist es auch ein Segen, so einen Beruf zu haben. Das hilft. Aber es ist kein Selbstläufer und man kann die Bibel immer nur für andere lesen, ohne selber erfüllt zu sein. Und da muss ich mich immer wieder dran erinnern, auch bei Predigten, wenn ich die erarbeite, dass ich immer wieder sage, ich muss sie zuerst zu mir selber predigen. Dieser Text muss zu mir sprechen. Das gelingt mir nicht jede Woche gleich gut. Mein Gebetsleben ist nicht immer gleich gut. Es ist oft so, dass ich denke, es ist eigentlich relativ schäbig. So von daher ist das auch für mich ein Kampf, denn eins ist klar, es gibt einen Widersacher, der will nicht, dass ich geistlich gut unterwegs bin. Und von daher geht es mir, glaube ich, so wie jedem anderen Christen auch, dass geistliche Disziplinen immer auch ein bisschen ein Kampf sind. Und dass ich eben nicht immer völlig brenne für Gott, sondern auch Phasen habe, in denen das Leben mit Jesus etwas schwerer ist. Ich glaube schon, dass der Pastorenberuf mir geistlich auch gut tut. Das würde ich schon sagen. Selbst die schweren Phasen im Dienst waren so Phasen, wo ich gemerkt habe, ich bete eigentlich mehr, weil ich einfach in einem Dienst bin, in dem ich immer wieder meine Grenzen erkenne und die Abhängigkeit von Gott klar sehe. Aber auch das vergesse ich manchmal und denke, ich kriege die Predigt schon irgendwie hin. Und dann nachher denke ich, ja, ich hätte ja mal beten sollen. Also das kommt schon auch vor.
Wir kommen zum Schluss vielleicht noch auf ein paar leichtere Themen zu sprechen. Vielen Dank schon mal für deine Offenheit. Ich würde dir jetzt einfach ein paar Fragen stellen mit zwei Optionen und du sagst mir einfach, welche dir mehr zusagt. Okay? Dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen, auch dich als Person. Wenn ich dich vor die Wahl stellen würde, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Fußball oder Tennis?
Beides.
Strandurlaub oder Wanderurlaub?
Kein Urlaub.
Schokolade oder Chips?
Schokolade wahrscheinlich. Das sind ganz enge Entscheidungen. Außer beim Kaffee.
Morgen oder Abend Gottesdienst? War ein Spaß.
Ja, mittags. Nein, ich liebe alle drei Gottesdienste und es ist tatsächlich so, dass ich manchmal abends, wenn ich nach Hause komme, meiner Frau sage, heute war der Abendgottesdienst mein Lieblingsgottesdienst. Heute war der Morgengottesdienst mein Lieblingsgottesdienst. Heute war es der Mittagsgottesdienst. Es wechselt.
Gute Antwort. Bayern München oder Eintracht Braunschweig?
Eintracht Braunschweig, man muss mit den Schwachen stehen.
Wow, guter Pastor. Luther oder Calvin?
Das wird manche überraschen, aber eindeutig Luther. Ich liebe Luthers Persönlichkeit.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Sommer oder Winter?
Sommer.
Weißbier oder Helles?
Weißbier.
Schnitzel oder Braten?
Braten.
Lang aufbleiben oder früh aufstehen?
Beides.
Hunde oder Katzen?
Hunde.
Alleine oder unter Leuten?
Unter Leuten.
Das habe ich mir auch gedacht. Ihr habt es gehört, Freunde, der Matthias ist gerne unter Leuten. Er plaudert gerne. Sprecht ihn also gerne mal an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Der ist ganz lieb. Und man kann auch gut mit ihm Spaß haben. Danke, dass du mit uns geplaudert hast, Matthias. Und dass du uns einen Einblick gegeben hast in dein Leben. Und ja, wir freuen uns auf den nächsten Sonntag, wenn wir dich wiedersehen dürfen.
Danke, Jotam.
Bis dahin.
Alles Gute.